In dem Moment, wo wir uns etwas kaufen, also ich rede jetzt wieder nicht von dem Staubsaugerbeutel, sondern von dem vielleicht von der Duftkerze oder dem Parfum oder was weiß ich, in unserem Gehirn dieselben Prozesse in Gang gesetzt werden, die in Gang gesetzt werden, wenn man eben Kokain oder Amphetamine nimmt.
Podcast, der Mode-Podcast. Karl Tillessen ist einer der wichtigsten Trendanalysten unserer Zeit. Als Kreativdirektor und Geschäftsführer leitete er 17 Jahre lang das erfolgreiche Modelabel Firma. Heute berät er vor allem andere Firmen mit seiner langjährigen Erfahrung. Mit seinem ersten Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen, geht er eingehend auf die Frage ein, warum und wie wir konsumieren. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Da ist es leider wieder aus der Ferne ein großes Hallo. Heute ein Hallo an Karl Tillessen, was ich jetzt richtig ausgesprochen habe, richtig?
Perfekt, hallo Patrice.
Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut in der heutigen Zeit. Es ist immer eine Frage, die man so schwer mit Ja, Nein, Okay beantworten kann, aber...
Ja, mir geht es, glaube ich, wie den meisten. Es geht einem nicht so gut, obwohl man eigentlich gar nicht so viel Grund hat, sich zu beschweren.
Ja, von dem einen zum anderen. Ich frage mich gerade, ob wir nicht auch schon mal Berührungspunkte hatten, denn noch zu meiner aktiven Zeit bei MTV war ja dein ehemaliges Label, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, die Firma, ja auch eins von den Unternehmen, von dem man auch hin und wieder das andere Kleidungsstück ja auch bekommen hat, wo auch ein gewisser Stolz von mir mal mit dabei war, weil das ja auch aus Berlin ist.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, genau. Wir kennen uns beide eigentlich auch aus unserem früheren Leben, könnte man sagen. Genau, da durften wir dich ausstatten als Moderator bei MTV und waren natürlich auch unsererseits stolz, dich dann mit unseren Sachen auf dem Bildschirm zu sehen. Und ich sehe da auch irgendwie schon so ein bisschen Zusammenhang, dass wir jetzt eben Podcast machen und nicht mehr Fernsehen, weil wir ja auch nichts mehr anzuziehen haben.
Ja, wobei, jetzt könnte man auch so charmant fragen, und was hast du an? Welcher Bademantel ist es denn heute? Ja. Aber ich muss tatsächlich auch gleich nochmal nach Brandenburg raus. Ich glaube, das ist sogar weniger Risikogebiet als Berlin. Aber auch, wenn man so ein bisschen nostalgisch werden darf zu Beginn, die Firma war ja für mich auch immer etwas, was ich auch speziell mit dem Berliner Umfeld um den Hackischen Markt in Verbindung gebracht habe, weil ihr da so richtig so bei dieser Einknickung ja sehr prominent mit eurem Laden da war. Und das war ja damals ja noch relativ dünn besiedelt. Jetzt ist ja da Hinz und Kunz und jedes namhafte Unternehmen hat ja da mehr oder weniger einen Mini-Flagship-Store oder zumindest eine Präsenz, wenn ich das mal so in Erinnerung habe.
Ja, das kann man so sagen. Wir waren bei der Gentrifizierung von dem Hackischen Marktviertel wahrscheinlich beides, Täter und Opfer. Täter, weil wir Pioniere waren, weil wir da ziemlich früh waren, und Opfer, weil wir dann auch dann irgendwann wieder da weg mussten, weil wir es uns nicht mehr leisten konnten.
Ja, es hat sich wirklich sehr verändert. Also ich finde, der Laden hat aber auch sehr viel Charme. Also eben tatsächlich, ich glaube, damals war es schwierig, von Gentrification zu sprechen, so aus einer kommerziellen Perspektive aus, war das ja auch wirklich so ein kleiner, handgemachter Laden, wenn man so will. Also es hat ja nichts mit Corporate Identity zu tun. Also wie gesagt, da gab es auch das Chibo Mato, gab es auch nochmal so nebenbei für kleinen Berlin.
Ja, stimmt.
Nostalgiker. So, und aber hier, wenn es nicht tröstet, wie du es ja vielleicht mitbekommen hast, auch das Altersheim genau gegenüber vom, also das relativ neue Altersheim gegenüber dem Hackischen Markt muss ja nun auch weichen. Also
ja, stimmt, einstürzende Neubauten auf jeden Fall.
Da ist ganz schön, da ist ganz schön viel los. Aber nun gut, jetzt bist du ja Autor, Trendanalyst. Und bevor wir jetzt eingehend über das erste Buch mit dem Titel Konsum, warum kaufen wir, was wir nicht brauchen, was ja schon mit dem Intro ja auch quasi ein bisschen auch zusammenpasst, würde ich natürlich erstmal wissen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt auch Buchautor geworden bist in diesem Sinne?
Ja, also das ist ganz anders, als man vielleicht denkt. Also viele Leute, die das jetzt so mitkriegen, dass das Buch gerade veröffentlicht wurde, denken so, ja, das ist ein ganz Schlauer, hat jetzt schnell während Corona so ein konsumkritisches Buch rausgehauen. Das war eigentlich überhaupt nicht schlau, wie ich das gemacht habe. Ich habe nämlich ich habe erst mal 15 Jahre lang recherchiert zu dem Thema, einfach nur, weil es mich selber fasziniert, diese Themen, und hatte überhaupt keinen Plan, was ich damit machen will, und habe dann bin erst 2018 auf die Idee gekommen, dass man da ja auch ein Buch machen könnte. Mhm. Und also insofern die Idee oder dass der Buchvertrag wurde unterschrieben, bevor Greta Thunberg ihren Auftritt in Davos hatte und bevor es Corona gab und so weiter. Und es war, ist auch gar nicht jetzt ja nur ausschließlich ein konsumkritisches Buch. Es ist auch ein Buch, wo ich eben einfach erzähle, was ich alles so in diesen 15 Jahren herausgefunden habe. Und aber wie gesagt, ganz umgekehrte Reihenfolge. Normalerweise überlegt man sich ein Buch zu schreiben und fängt dann an zu recherchieren. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe erst recherchiert und dann die Idee gehabt, ein Buch zu machen.
Na, vor allem, wir haben ja auch gerade anfangs auch darüber gesprochen. Also man war einmal Täter und Opfer, was die Gentrification angeht. Konsum als solches zu kritisieren, ist ja auch relativ einfach heutzutage. Aber Konsum abzuschaffen scheint ja dann noch so die größere Problematik zu sein. Und ich verstehe mal so, wenn man halt ein Buch rausgebracht hat, am Ende möchte man, dass die Leute ja auch lesen und sich da ein bisschen so in die Tiefe damit auseinandersetzen. Aber natürlich werde ich dann schon versuchen, da ein bisschen auf diese Thesen in der Summe auch einzugehen. Ja, also gucken Sie, lesen Sie das Buch, wenn Sie wissen wollen, wie es ausgeht. Ich meine, in deinem Buch gibt es ja auch zahlreich absurde, komische Beispiele dafür, wie Menschen heutzutage konsumieren, also das aus der Beobachtung heraus würde ich entnehmen, und auch vor allem auch, wie Leute ihre Entscheidung dennoch rechtfertigen, also da scheint es ja auch Gespräche gegeben zu haben. Hättest du da vielleicht jetzt aber zumindest ein paar Beispiele, die du verraten könntest, ohne jetzt das Ganze zu spoilern?
Auf jeden Fall, also dieses, ich kann da genug Beispiele nennen für absurden Konsum, weil ich selbst oft und immer wieder auch jetzt noch absurd konsumiere. Also es, vieles ist ja einfach auch absurd, was uns absolut noch jetzt normal erscheint, wenn man genauer hinguckt. Also wenn man es allein schon eine Situation angenommen, man steht vor einem Schaufenster und man sieht eine Jacke, die einem gefällt, und man geht rein und dann probiert man sie an und die Jacke funktioniert doch nicht und dann kauft man stattdessen eine Hose. Das ist an sich schon total absurd, weil es zeigt, dass man die Jacke überhaupt nicht brauchte und die Hose nicht braucht, und dass es ja wirklich Jacke wie Hose ist, was man kauft, weil es einem, weil es eben nur darum geht, etwas zu kaufen, wirklich im Sinne von irgendetwas, und dass das Einkaufen bei uns so komplett von dem Brauchen, von dem Bedarf gelöst hat. Also das Shopping fängt für uns eigentlich erst da an, wo es für frühere Generationen aufgehört hat. Also bei früheren Generationen ging es darum, dass man sich die Dinge gekauft hat, die man dringend brauchte, aber die man nicht selbst herstellen konnte. Und jetzt, und für uns fängt es überhaupt erst da an, wo wir uns das gekauft haben, was wir brauchen, nämlich vielleicht das Klopapier und den Staubsaugerbeutel, und dann anfangen, uns was zu gönnen und uns selbst was zu schenken, eine Freude zu machen.
Ja, aber das mit so gönnen und sich was schenken, also gerade wenn es uns um Geschenke geht, wenn es um reine dekorative Sachen geht, also da kann man ja sich da puristisch mit Themen auseinandersetzen, was man nun braucht oder nicht. Ich selbst glaube, das Grundprinzip ist ja auch das, was über Jahrzehnte ja beim Winter- und Sommerschlussverkauf ja immer geholfen hat. Also wenn Leute dann immer so zurückkam und meint, du, ich habe 800 Euro gespart, und ich so, aber wie viel hast du ausgegeben? Mehr, nur 800, das war auf die Hälfte reduziert. Also hast du 800 Euro für etwas ausgegeben, was dir davor nicht so wichtig war, es überhaupt zu kaufen. Also hast du doch per se 800 Euro mehr ausgegeben, als du überhaupt musstest, quasi. Weil wenn du es unbedingt jetzt haben wollen, hättest du es ja getan.
Ja, nee, du hast total recht. Also die dass wir angefangen haben, unsere Stimmung zu regulieren über die Käufe, die also nicht unseren Bedarf zu decken, sondern unsere Stimmung zu regulieren mit dem, was wir kaufen. Und das Problem ist natürlich auch, genau wie du sagst, das Problem ist nicht Konsum. Konsum ist unvermeidbar, sondern das Problem ist, es wird dann zum Problem, wo wir von Überkonsum sprechen, wo wir Dinge kaufen, die wir eben auch zum Teil noch nicht mal dann benutzen am Ende.
Ne, aber auch da, ich glaube, da ist es halt schwierig, so genau so die Grenze zu finden. Ein Debakel, was ich ja mit meiner Mutter ja habe, also die ja auch schon ein paar Tage alt ist und natürlich auch schon, auch mit sie ist ja im Verzicht ja geboren worden. Also, wenn man sich mit ihrer älteren Schwester, also mit meiner Tante unterhält, was man alles so an Maßnahmen, was man also, wo man so zurückgreifen musste, um überhaupt Sachen zu bekommen, wo es auch der persönliche Kontakt mit wem auch immer denn irgendwie auch eine große Rolle gespielt hat. Und das ist scheinbar dieser Nachkriegsgeneration auch so ein Stück weit mit drinne zu sein, so ein bisschen dieses Hamstern oder Horten. Aber was ich immer bei meiner Mutter beobachte, ist halt, eben, sie ist halt das klassische Opfer, muss ich ja wirklich mal sagen. Für im Supermarkt reduzierte Lebensmittel in dieser und jener Kategorie, wo sich denkt, dann kaufe ich die jetzt auf Vorrat, dann habe ich die günstig. Aber verzichtet ja quasi damit auf ein bisschen Freiheit, weil damit ihre Küche ja total so vollgestellt ist mit so diesen ganzen Paletten oder diesem Zehnerpack Limonade oder wie auch immer. Da ist es, das ist für mich so ein bisschen so absurd, dieses Gespräch zu führen, aber was soll ich machen? Ich krieg meine Mutter jetzt nicht mehr erwachsen. Also das meinte ich auch in dem Kontext von so ein paar merkwürdige, lustige Beispiele eben tatsächlich, was Leute so argumentativ verbringen. Wobei bei ihr kann ich es ja begründen. Hast du da schon mal so absurdeste Sachen bekommen, außer ich habe die Jacke nicht gefunden, deswegen eben die Hose?
Ja, also ich bin, es zeigt ja schon, dass die, also ich finde, das absurdeste Beispiel sind wirklich Tankstellen. Wenn man denkt, wenn man sich überlegt, wie klein Tankstellen eigentlich sind und wie wenig Platz die haben, Dinge zu verkaufen und was man jetzt tatsächlich dringend brauchen könnte an der Tankstelle, nämlich Ersatzleuchtmittel für, wenn der Scheinwerfer ausfällt oder so. Mhm. Und stattdessen gibt es da Diddelmäuse, Sextaler und
was sind denn Sextaler?
Sie liegen immer an der Kasse. Ich weiß, oder es gibt Quietscheentchen mit verschiedenen Berufen und solche Dinge. Und das ganze Ding ist vollgestopft und die Dinge, die man tatsächlich brauchen könnte, wie ein Eiskratzer oder so, die für die Frontscheibe, die gibt es überhaupt nicht mehr. Und ich meine, also du hast natürlich total recht. Also ich will jetzt auch nicht der Spaßverderber sein, also dass man sagt, jetzt man darf sich nichts gönnen und sich keine Freude machen. Brauchen ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Ne? Also was brauchen wir Musik? Also wenn eine Welt, wo wir nur das hätten, was wir wirklich brauchen, wäre ja auch eine total traurige Welt. Ja, aber es läuft eben an vielen Stellen auch einfach komplett aus dem Ruder. Also wenn man jetzt einfach so Zahlen mit Zahlen konfrontiert wird, wie dass wir heute also 9-mal so viel Kleidung kaufen wie in den 60er Jahren, dann ja, ich will auch nicht zurück in die 60er Jahre, da kann man sich ja schon mal Fragen stellen. Also
es ist durchaus auch eine Frage, die wir hier in dem Podcast auch schon mehrmals gestellt haben, weil das, was du ja gerade ja auch sagst im Kontext von wie viel an Bekleidung gekauft wird. Das ist ja teilweise so, dass es ja sogar noch einen anderen Trend gibt, dass die Leute ja nicht unbedingt mehr ausgeben dafür, also aber mehr bekommen für ihr Geld, was ja dann auch wieder so auf dem Buckel wieder so von anderen Menschen quasi und von anderen Regionen dann auch irgendwo auch geht. Das hat dann irgendwie auch im Kontext von Nachhaltigkeit ja was zu tun. Aber was ich auch im Falle meiner Mutter ja auch gerade erwähnt habe, manchmal ist es ja auch so ein bisschen, hat es ja was mit einer persönlichen Erfahrung zu tun. Und von daher die Frage, bietet denn dein Buch auch eine Anleitung oder zumindest auch so, ist es auch eine Form von Ratgeber, wie man vielleicht so im Einzelnen hier und dort etwas verändern könnte, jetzt zugunsten von allen Beteiligten oder in erster Linie für einen selbst?
Ja, klar, also es fällt mir, also fühle ich mich nicht so wohl damit, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, aber ich denke, wenn man sich mit dem Thema befasst und auch diese, also solche Zahlen, wie das da eben, wie die ich eben nannte, liest, dann wird man, und auch die Probleme, die du jetzt ja nur so ganz diskret angedeutet hast, also es gibt da eben einfach zwei große Probleme. Es gibt einmal die mangelnde Umweltverträglichkeit unseres Konsumverhaltens und die mangelnde Sozialverträglichkeit. Mhm. Wenn man das mal wirklich so zu Ende denkt, dann wird man auch, oh Gott, was machen wir da eigentlich? Und damit wollte ich dann die Leute auch in meinem Buch nicht, nicht ganz allein lassen und habe natürlich auch Hinweise gegeben, was jeder Einzelne da tun kann oder wie er auch seinen persönlichen Konsum verbessern kann. Also das ist, wie gesagt, da würde ich auch, da muss man gar nicht sofort mit den Dingen anfangen, also auf die Dinge zu verzichten, die einem wirklich Spaß machen und so. Ich glaube, wenn man mal das Ganze kritisch hinterfragt, gibt es einfach auch erstmal in erster Reihe ganz viele Dinge, die einem wirklich gar nichts bedeuten und die man, wo man selber gar nicht erklären kann, warum man die eigentlich dauernd kauft. So und die einen auch sie wissenschaftlich nachgewiesen nicht glücklich machen, weil man sie sich eben gar nicht aneignet, gar nicht benutzt und gar nicht damit lebt, sondern also das ist tatsächlich. Macht es nur der Konsum langfristig Freude von Dingen, die wir auch wirklich eben in Gebrauch nehmen und benutzen.
Aber sowas empirisch und wissenschaftlich empirisch auch so zu analysieren, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Also wie kann man denn bei einem Menschen nachweisen, ob es ihn nun wirklich glücklich macht oder nicht? Also man kann ja lediglich nachfragen, aber ich glaube mal so bei so Nachfragen von solchen Emotionen, weil der Konsum, so wie wir ihn heute kennen, also so in seiner kompletten Bandbreite, lebt ja auch von dem ganzen psychologischen Spielchen. Also das ist ja nichts Unbekanntes, das habe ich ja sogar in der Schule noch gelernt. Da spielt man ja auch mit so vielen unterbewussten Bedürfnissen. Wie kann man denn aber denn sowas ermessen? Wie kann denn ein Proband, wenn er denn gefragt wird, denn wirklich bewusst sagen, ja, also das macht mich nicht glücklich, ja, das macht mich glücklich? Weil ich muss jetzt mal bei der Corona-Nummer jetzt auch dazu ergänzen, dass ich in der Vergangenheit mir auch viele Sachen zugelegt habe, wo ich der Auffassung war, die werde ich irgendwann brauchen, musste aber feststellen, ich kam nie dazu, weil ich einfach zu beschäftigt war mit anderem. Aber jetzt, in der Zeit, wo ich viel Zeit plötzlich zu Hause habe, sehr glücklich war, sie zu haben, und ich rede jetzt nicht nur von Toilettenpapier, sondern ich rede einfach mal so von technischen Dingen, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, auch relativ fit zu sein, was einfach hier so Social Media und Co. angeht, was ja auch neu neues Feld ist, was es ja vorher so nicht gab. Also also lange Frage, kurzer Sinn. Wie kann man sowas überhaupt analysieren, was einen glücklich macht oder nicht?
Ja, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, man hatte beide Erlebnisse, ne, jetzt während Corona. Man hat einerseits bei sich Dinge entdeckt, die man wirklich gut gebrauchen konnte, aber ich bin...
Ausmisten wollte jeder, ja, irgendwann so.
Genau, also letztendlich, also das war die andere Seite. Man hat definitiv auch, man ist definitiv auch auf sehr, sehr, sehr viele Dinge gestoßen, von denen man irgendwann mal dachte, dass man sie brauchen würde und die man dann eben doch nicht gebraucht hat. Mhm. Und das, also diese, mein, also dieses Buch, was ich da geschrieben habe, das ist also gespickt mit Zahlen und Studienergebnissen, aber diese Studien hab ich natürlich nicht selbst alle angestellt, sondern da zitiere ich eben im psychologische Studien, wo eben auch über längeren Zeitraum große Gruppen von Menschen beobachtet wurden oder Dinge getestet wurden und wo man dann eben auch sehr viel über sich lernen kann und auch wo man, also die interessante Frage ist ja auch, warum man sich nicht so verhält, also nicht nur, wie man sich verhalten sollte, sondern auch, wie man tatsächlich sich selbst verhalten will auch. Also ich denke, jeder von uns ist regelmäßig etwas verwundert darüber, wie er sich selbst da verhält oder auch enttäuscht, wie es sich verhält.
Absolut. Ich versuche es ja immer runterzufahren auf diese Schiene, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist so ein bisschen das Einzige. Also nicht, dass es jetzt eine Entschuldigung für etwas ist, aber zumindest so der Versuch einer Erklärung, warum man manchmal dann einfach auch ein bisschen... Ich kann nicht egoistisch sein, weil manchmal tut man ja auch Handlungen, wo man glaubt, dass man für sich was Wichtiges tut und im Nachhinein feststellt, das war genau das Gegenteil, was man da gemacht hat, sondern man ist da kein Bärendienst erwiesen.
Ja, aber das, also genau, also das, diese, also auch da, die statistischen Zahlen sind da so, es gibt so eine gigantische Diskrepanz zwischen dem, also wenn man Leute befragt, genau das, was du sagst, also wenn man Leute fragt, wie sie, was sie denken, was sie fühlen, dann liegen sie eben oft sehr falsch. Und auch wenn man Leute fragt, ob sie regelmäßig, also zum Beispiel nachhaltige Produkte kaufen, dann antworten über 90% der Leute mit Ja in der Praxis. Also statistisch gesehen ist es aber im niedrigen einstelligen Bereich, also was die Käufe von nachhaltigen Produkten. Und das ist eben auch interessant, also der Frage auf den Grund zu gehen, warum ist das eigentlich so? Ne? Warum verhält man sich nicht so, wie man eigentlich sich verhalten will. Auch ich glaube, dass die Leute, wenn sie das jetzt sagen, dass sie das auch wirklich ernst und aufrichtig meinen, dass sie diese Absicht haben, sich so zu verhalten.
Und gibt dein Buch dann solche Antworten? Also zumindest im Ansatz? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zu 100% ja alles beantwortet wird, weil im Endeffekt geht es ja immer auch Fragen zu stellen, die einen in eine Richtung führen. Aber
ja. Das ist wirklich so ein, genau, deshalb, also das ist einer der Gründe, warum es eben nicht nur ein kleiner Artikel ist, sondern ein ganzes Buch geworden ist, weil es so so viele Aspekte hat, also so viele Faktoren, die uns da beeinflussen und auch auch von wirklich Urtrieben, sowas wie du das da eben so angesprochen hast, so Hamstern, Dinge, so ganz archaischen Dingen bis hin zu hochmodernen Einflüssen der Digitalisierung und von Social Media auf unser Konsumverhalten. Also es ist ein ganz breites Spektrum von Faktoren, die uns antreiben oder die unser Verhalten auch beeinflussen.
Hm. Und wenn jetzt aber meine Redakteurin, die du ja auch kennst, die Seville, das jetzt auch richtig analysiert hast, dann spricht sie ja davon, dass es von dir aus schon eine Empfehlung für eine Konsumdiät gibt. Also ich frage da lieber nach, ob es wirklich eine Empfehlung ist. Also eine Konsumdiät gegen das Konsumsuchtverhalten, ist auch schon ein langes Wort. Denn es, also wenn dem so ist, dann stellt man sich die Frage, aber wie kann man sich denn eine solche Diät vorstellen? Es ist so, heute kaufe ich mir nur ein Ärmel, nicht das ganze T-Shirt, nur ein Ärmel. Ich baue es so ein bisschen langsam ab, bis ich irgendwann nur noch eine Socke brauche oder so.
Ja, also die dieses Stichwort, das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt, also Konsumsucht. Ne? Das ist, wenn man das zunächst hört, denkt man, ja, das jetzt bleibt mal auf dem Teppich, es ist ja wohl ein bisschen übertrieben, so hier von der Sucht zu sprechen. Ne? Und das ist auch, jeder, denke ich, oder die meisten Leute haben erstmal den Reflex, das so als zu dramatisch irgendwie abzublocken. Es ist aber tatsächlich und auch noch relativ neu, diese wissenschaftliche Erkenntnis, dass es eine Sucht ist. Also dass in dem Moment, wo wir uns etwas kaufen, also ich rede jetzt wieder nicht von dem Staubsaugerbeutel, sondern von dem vielleicht von der Duftkerze oder dem Parfum oder was weiß ich, in unserem Gehirnprozesse in Gang gesetzt werden, also dieselben Prozesse in Gang gesetzt werden, die in Gang gesetzt werden, wenn man eben Kokain oder Amphetamine nimmt. Und also physiologisch betrachtet ist es oder biochemisch betrachtet ist es eine Ausschüttung von Dopamin, also das gleiche Glückshormon, was in unserem Körper ausgeschüttet wird, wenn man verliebt ist. Und wenn man sich das bewusst macht, ist es auch kein Wunder, dass es so eine dass es so eine enorme Macht über uns hat. Ich will das jetzt nicht mit der Abhängigkeit nach Heroin oder so vergleichen. Das ist eher so vergleichbar vielleicht mit sagen wir einfach mal nur mit dem Kaffee, den man jeden Morgen trinkt, wo man denkt, ja, das muss ich jetzt nicht machen. Aber wenn man mal so zurückblickt, gab es in den letzten 10 Jahren vielleicht keinen einzigen Morgen, wo man nicht diesen Kaffee irgendwo herbekommen hat. Und wenn man ihn dann mal nicht bekommt, kriegt man vielleicht auch richtig, richtig schlechte Laune. Und eher auf der Ebene spielt sich das so ab. Das ist immer, ja, immer ist irgendwie so ein Paket an uns unterwegs und irgendwie ja, nehmen wir hier mal im Vorübergehen was mit. Das heißt also, die wissenschaftliche, die Diagnose ist eigentlich schon da, dass es sich dabei um eine Form, eine Verhaltenssucht handelt, aber die Therapie dazu ist noch nicht da. Also das heißt, immer wenn man darüber gesprochen wird, nimmt man es, also man nimmt es einerseits in der Diagnose ernst, aber in der Therapie nimmt man es überhaupt nicht ernst. Da sagt man einfach nur so, ja, lass das doch mal sein. Ne? So, es ist so, als ob man jetzt einem Kettenraucher sagt, pass mal auf, es wäre doch viel gesünder und auch billiger, wenn du einmal in der Woche eine gute Zigarre rauchen würdest. Dann wird er das sicher einsehen, aber machen wird er es noch lange nicht. Und deshalb funktionieren auch diese Ermahnungen, die irgendwie auch schon länger auf uns einprasseln, haben so gut wie keinen Effekt auf uns, auf unser tatsächliches Konsumverhalten.
Ja, aber es ist halt, dann auf die nächste Frage zu kommen, also ist ja auch ein guter Übergang. Und da begebe ich mich jetzt ein bisschen auf sehr dünnem Eis mit einem ganz harten Vergleich. Weil wir ja gerade auch andere chemische Substanzen ja auch angesprochen haben, um dann Vergleich, wenn es gerade um das Thema Sucht angeht. Und da ist es ja so, nicht jede chemische Substanz funktioniert gleichermaßen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja durchaus auch Meinungen, und da möchte ich jetzt bitte nicht verklagt werden für, und auch ich bin kein Konsument von Heroin. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, also Heroin, klar wirst du sofort abhängig von, aber es ist gar nicht mal die Sucht das Problem, sondern die Beschaffungskriminalität. Worauf ich hinaus will, es gibt wahrscheinlich durchaus high-functional Leute, die sich da sonst was irgendwas schießen, weil sie sich das leisten können, weil sie aus irgendeinem Grund da drauf gekommen sind, aber die können sich eben leisten. Und die Leute, die ja alles für diesen Schuss tun, aber nicht die Mittel dazu haben, sind dann bereit, das zu machen, was der Gesellschaft schadet. Worauf ich jetzt aber hinaus will, und ich habe bewusst schon vom dünnen Eis gesprochen, ist, das Problem ist ja wie mit Rauchen. Die Zigaretten werden immer teurer. Auf der anderen Seite, wenn die Leute komplett das Rauchen verzichten würden, hätte der Staat unabhängig jetzt von Corona ein Problem, was die Steuereinnahmen angeht. Weil am Ende des Tages kassiert der Staat ja mit bei jeder Packung von Zigaretten und das nicht zu knapp. Also eigentlich ist er ja gleichzeitig davon abhängig. Und das ist ja genau, und worauf ich halt hinaus will, ist, wenn es um den Konsum geht, ich meine, solange es ja auch funktioniert für die Gesellschaft als solches, also warum sollte man da klar was dagegen machen? Also die Frage, die sich ja auch allgemein stellt, gerade wenn es um Konsum geht, fangen wir jetzt mal nicht global, also gehen wir gar nicht mehr auf das Globale, sondern alleine schon auf Deutschland. Kann denn das in Deutschland bestehende Wirtschaftsmodell denn überhaupt bestehen, wenn es absurdes Konsumverhalten überhaupt denn, wenn es das nicht geben würde? Das ist ja auch die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Ehrlicherweise.
Ja, also genau wie du sagst, es gibt natürlich ein starkes politisches Interesse daran, dass wir konsumieren. Also das heißt, für die Politik sieht es im Grunde alles sehr einfach aus. Unser Konsum ist der Erfolg der Unternehmen, sind Steuereinnahmen, sind die Voraussetzung dafür, dass überhaupt regiert werden kann oder ein Land gesteuert werden kann. Und das beste Beispiel ist ja diese Allianz zwischen Industrie und Politik ist natürlich die deutsche, die so sympathische deutsche Autoindustrie, wo wir ja ständig mit Abwrackprämien und Subventionen dazu verleitet werden oder ermuntert werden, uns neue Autos zu kaufen, was natürlich natürlich im politischen Interesse ist, was Arbeitsplätze schafft.
Aber auch nicht mehr so, einfach wie früher. Die Abwrackprämie hat man relativ schnell durchgewunken. Jetzt, es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, dass jetzt die Mehrwertsteuerabsenkung tatsächlich ja wirklich in erster Linie der Automobilindustrie helfen sollten, weil jeder einzelne Gastronom oder Einzelhändler und so denkt sich so, das macht mir mehr Arbeit, innerhalb eines halben Jahres so einen Hin- und Herwechsel abzuvollziehen, alleine was das Berechnen angeht, als dass ich einen Vorteil davon habe. Also Nutznießer davon sind in erster Linie Industrie, die Güter haben, die so hochpreisig sind, dass natürlich eine Differenz von 3% schon halt was ausmachen.
Ja, und das ist ganz klar. Ne? Wenn das von einem Tag auf den anderen für unseren alle so kollektiv unseren Konsum runterfahren würde, würde das natürlich hier alles kollabieren. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, ist es nicht langfristig sowieso unmöglich, also unseren Konsum auf dem Niveau beizubehalten, wie wir es jetzt machen, also global gesehen, ne, man muss es dann eben doch langfristig und global sehen, ist es nicht sowieso limitiert und steht es nicht sowieso auf so einer so ungesunden Grundlage das Ganze an vielen Stellen, dass man es sowieso früher oder später regulieren muss. Und
also das siehst du schon. Also deine persönliche Meinung ist mir in diesbezüglich ja wichtig, weil du hast das Buch auch geschrieben und ich würde dich jetzt nicht in die Situation bringen, dass du jetzt eine Telegram-Gruppe danach eröffnen musst und sagen musst, ich bin gegen den Staat, sondern aber allgemein, es ist doch schon ein Problem, weil Nachhaltigkeit wird ein Problem für den Staat, wenn der Staat so bleibt, wie er ist.
Ja, wenn man es so im Hauruck-Verfahren macht, aber wenn es wenn die Leute so schleichen, ihren Konsum anpassen, dann kann auch die Industrie entsprechend reagieren mit eben nachhaltigen Produkten und so weiter. Die Sozialverträglichkeit, also da wächst ja schon das Bewusstsein auch der Politik, dass das geregelt werden muss und dass man das nicht einfach so den Kräften des Marktes weiter überlassen kann. Also dieses Lieferkettengesetz ist ja, zeigt ja, dass es auch das bietet ja auch keinen kurzfristigen, also das könnte man sagen, schadet erstmal kurzfristig der Industrie, schafft aber vielleicht außenpolitisch oder auf vielen Ebenen langfristig eine viel gesündere Grundlage für unser Land.
Aber wie ich ja gerade vorhin dieses, noch einmal, ganz dünnes Eis, Heroinbeispiel ja betrachtet habe, ein Problem wird es ja tatsächlich erst, wenn es zu Beschaffungskriminalität kommt. Also deswegen ist die Frage, solange es diese Form nicht gibt, also wo kein Kläger, dort kein Angeklagter, wird sich auch nicht so viel großartig was ändern. Hängt das vielleicht zusammen mit einer weiteren Aussage, die anscheinend in deinem Buch irgendwie auch vorkommt, die Theorie, durch unsere Likes können wir mitbestimmen, wie der Konsum der Zukunft aussieht. Also hat das was miteinander zu tun oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Das hat viel miteinander zu tun, aber vielleicht nochmal kurz zurück. Ne? Die Frage ist ja zum Beispiel bei Drogen, also jetzt nochmal Heroin oder Rauchen oder so, ne? oder das sind
Rauchen Dinge, schadet wirklich. Rauchen schadet wirklich.
Ja, jede Droge ist unterschiedlich und das ist natürlich auch zum Beispiel Kaffee ist definitiv eine Droge, die auch süchtig macht.
Da bin ich voll bei dir.
die aber als grundsätzlich als harmlos eingestuft wird, ja, sonst und deshalb macht man da auch nichts dagegen und sagt, ja, das gönnen wir uns jetzt einfach. Und
aber gleichzeitig ist die Marge ungemein hoch.
Ja, also das könnte man nochmal diskutieren. Also wie, aber grundsätzlich, wir haben, also besteht so Konsens derzeit, dass es irgendwie harmlos ist und dass man das jetzt irgendwie weder verbieten muss noch sich selbst unbedingt verkneifen muss. Und das Gleiche ist in gewisser Weise auch noch mit unserem Konsum so, dass wir halt, dass diese Schattenseiten dessen entweder zeitlich oder geografisch noch so weit weg sind von uns, dass wir noch nicht spüren, wie schädlich das eigentlich ist, ne? Weil wir eben das, was du auch sagtest, dass die Sozialprobleme, die das mit sich bringt, oder die sind halt geografisch so weit weg von uns, dass sie uns nicht so tagtäglich vor. Also national betrachtet fühlt sich das erstmal alles gut und ist es natürlich auch total beglückend, dass wir hier so leben können, wie wir leben. Und insofern solange wir noch die Möglichkeit haben, das alles zu verdrängen und auch die ökologischen Konsequenzen, lassen wir das halt so ein bisschen laufen wie wir das mit dem Rundum verharmlosen, ist auch so sagen, ja, habe ich mir doch schon wieder ein paar Schuhe gekauft. Das ist aber auch, also so wie so eine sympathische kleine Schwäche. Aber wie gesagt, so total harmlos, das ist so wie, als ob ich sage, ja, da habe ich mir jetzt auch den letzten Keks auch noch genommen, das Stück Kuchen, noch ein zweites Stück Kuchen gegönnt. Das ist sowas, was Sympathisches, Menschliches. Ist die Frage, ob das, wenn man sich wirklich mit den globalen Konsequenzen unseres Konsums auseinandersetzt, ist es eben wirklich die Frage, ob man es dann auch wirklich noch so sympathisch findet, wenn man sich jetzt so das, wenn sich jemand so das 40. Paar Sneaker kauft.
Also bitte, ich nehme es jetzt mal nicht persönlich, oder, ja. Ich bin Opfer der Gesellschaft, deswegen sind es mir jetzt 40 geworden.
Das ist jeder muss dann so selbst entscheiden, an welcher Schraube er da so drehen will, aber das ist die Frage, die sich stellt, ob das eben wie harmlos das Ganze ist. Und nachdem wir jetzt nochmal zurückgesprungen sind, kommen wir jetzt auch zu deiner Frage.
Wie viele Likes können wir mitbestimmen?
Genau, also das ist eigentlich eine sehr interessante Erkenntnis, die über uns selbst, auch die wir, also unser Konsumverhalten viel stärker von unserer Umwelt beeinflusst ist, als wir uns das selbst eigentlich eingestehen. Also das heißt, wir alle Studienergebnisse weisen darauf hin, dass wir eigentlich dass wir denken, in dem Glauben leben, also dass wir alles, was wir kaufen, eigentlich hauptsächlich für uns kaufen.
Allgemein gilt es ja, wir geben Geld aus, um Sachen zu kaufen, um Leute zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen.
Ja, das ist tatsächlich die erschreckende und traurige Wahrheit. Und insofern war das auch, also dazu gibt es schon Studien, aber dieser Lockdown war ja auch wie so ein gigantisches Experiment, was hier mit uns anders durchgeführt wurde, wo es ja auch überraschend war, also für jeden von uns denke ich, dass wenn man plötzlich sowieso nicht mehr raus kann und irgendwie, also sozusagen unser Konsum kein Publikum mehr hat, also wenn wir es keinem mehr zeigen können, wie viele Dinge, von denen wir vorher dachten, dass wir sie irgendwie haben wollen oder brauchen, plötzlich für uns total uninteressant waren, einfach nur, weil wir es keinem mehr, weil wir kein Publikum mehr dafür haben. Und insofern ist natürlich Social Media ein enormer Einflussfaktor auch auf das, was wir glauben haben zu müssen und uns gönnen zu wollen und so weiter.
Ja.
Und darüber kann man auch unser Verhalten wird dadurch beeinflusst und kann sowohl im Negativen als auch im Positiven beeinflusst werden.
Ja, aber dahingehend ist es aber insofern schwierig, also wenn wir uns jetzt wirklich auf Social Media verlassen wollen, also ist jetzt ein persönlicher Wert, weil natürlich als ehemaliger MTV-Moderator, betone ich jetzt nicht, um zu sagen, damals war alles besser, im Gegenteil. Ich finde, heute hat sich einiges so auch getan, aber ich staune manchmal auch immer über dieses, nicht Kräfteverhältnis, aber Aufmerksamkeitsverhältnis auf bestimmten gängigen Social-Media-Plattformen. Also ich erwische ja auch, dass Leute in meinem Alter plötzlich dann anfangen, so gegen Jüngere so zu wettern, so wie es meine Eltern früher getan haben. So TikTok ist so für Kleinkinder. Oder bei Instagram, wenn du dann tatsächlich so etablierte, teilweise auch Oscar-Preisträger hast, die dann einen Bruchteil haben von irgendwelchen Social-Media-Phänomenen. Da stellt man sich schon die Frage, was hat jetzt mehr Gewichtung? Ist es jetzt die erfolgreiche Arbeit an der Aufmerksamkeit als solches oder eben die Anerkennung oder eine Wertschätzung der angearbeitet, also beides ist ja auch Arbeit, aber wenn halt so die Wertigkeit, wenn der Oscar-Preisträger weniger Aufmerksamkeit verdient, unabhängig davon, ob er jetzt weniger postet oder nicht, als jemand, der einfach so, und heute benutze ich ein rotes Taschentuch, morgen vielleicht ein blaues, who am I to judge, aber was ja dazu führt, dass einfach so eine Generationsdiskrepanz entsteht, worauf ich ganz eigentlich hinaus will, ist, ich habe mal mit Freunden in meinem Alter darüber gesprochen und die meinten so, naja, wir sind halt nicht so like gesteuert. Also sprich, manchmal, man guckt sich das halt so ab einem gewissen Alter so wohlwollend an, was da bei Social Media passiert, aber so dieses doppelt mal aufs Bild klicken, um ein Herzchen da zu lassen, kommt uns nicht so in den Sinn, so wie Jüngeren, die es einfach schon so intus haben, weil sie so Natives sind und sagen, oh, du bist so schön heute, oh, das ist so toll, du bist so Bombe, Hashtag Beste, Ehrenmann. Das ist dann so etwas, wo man sich dann in dem fortgeschrittenen Alter dann immer denkt, so, nee, so kindisch bin ich nicht, also da bin ich mir zu fein für. Also, wenn du das jetzt aktuell irgendwo hast, wie würdest du denn wirklich ein authentisches, glaubhaftes und wirklich repräsentatives Bild darstellen der gesellschaftlichen Ströme, wenn die jetzt ja. so generationsmäßig weit auseinandergehen?
Ich will das überhaupt nicht verteufeln, Social Media. Also,
das war es ja nicht, sondern nur wie finden wir zusammen. Okay,
also, ja, nehmen wir mal zwei Beispiele, wie das unseren Konsum beeinflusst. Ne? Also so, die glaube ich auch jeder nachvollziehen kann. Also was Pelz. Zum Beispiel auf der einen Seite, ne, der Pelz war jahrtausende lang das begehrlichste Kleidungsstück überhaupt, so das ultimative Statussymbol von diesen Hermelinmänteln der Könige bis zu den Nerzmänteln reicher Ehefrauen. Das war immer das Ding. Und
Olaf so, Ulrich ist auch sehr praktisch einfach.
Seine Berechtigung sicher. Durch Social Media ist das innerhalb von absolut kürzester Zeit von eben dem begehrlichsten Statussymbol schlechthin hat sich das gewandelt dahin, dass man sich mit Pelz nicht mehr auf die Straße trauen kann. Mhm. Also das zeigt, wie enorm dieser Einfluss eben auf unseren Konsum ist.
Da gibt's recht.
Und ein anderes Beispiel, wo es eigentlich spannend ist, das so zu beobachten, ist so mit dem Fliegen und dem Bahnfahren, ne? Das ist ja so ein auch nicht so ganz einfach, weil es einerseits gibt es so dieses Flight-Shaming und so ein Bewusstsein, dass Bahnfahren besser ist. Andererseits, wenn jemand jetzt so auf Social Media so wieder zeigt, dass er schon wieder im Flugzeug sitzt oder so, ne, so Early Bird, Hashtag Early Bird, Hashtag
warme Macadamia-Nüsse, erste Klasse,
off to work, genau, ja. Dann ist es doch noch ein bisschen schicker, als wenn man sagt, ich stehe hier gerade auf dem zugigen Bahnsteig 5 und warte auf den verspäteten Zug. Wie dann auch gegen unsere eigentliche Überzeugung das Prestige bestimmter Dinge auf Social Media uns trotzdem vielleicht noch dazu verleitet, irgendwie zu fliegen oder vielleicht gibt es auch demnächst und es ist wir kommen tatsächlich durch die Anerkennung, die bestimmte Dinge auf Social Media bekommen oder die Ächtung, die bestimmte Dinge auf Social Media bekommen, tatsächlich zu einem Flight-Shaming und zu einem Train-Bragging. Also dass diese Macht hat, Social Media uns dahingehend zu beeinflussen.
Aber wir haben ja aber auch gelernt, dass Social Media, auch großes Thema, jetzt auch gerade beim amerikanischen Wahlkampf, ja auch so seine Tücken hat, auch das Ganze zu kontrollieren, wie es halt beeinflusst wird und so weiter und so fort.
Also total, ich weiß auch, also deshalb meinte ich ja, dass also ich in dem, ich glaube, dass es bisher immer noch so ist, dass Social Media uns in Bezug auf Fliegen und Bahnfahren negativ beeinflusst, weil es eben doch noch einen höheren, also auf Social Media letztendlich noch einen höheren Status hat, ein Flugzeug zu besteigen, als irgendwo auf den Zug zu warten. Und uns auch jahrelang negativ, also es kann sowohl uns negativ beeinflussen als auch positiv beeinflussen.
Na, ich glaube, es ist am Ende ja immer so eine Frage der Balance und das ist ja immer das, wenn halt irgendwie über Social Media einmal nur so impulsgetrieben ist und statt einfach mal wirklich eben nachhaltig auch wirklich so, dass die Leute nicht nur angehalten sind, so mit à la Cäsar, Daumen hoch, Daumen runter, sondern auch wirklich mal sich die Zeit nehmen, da runterzugehen und das persönliche Gespräch zu suchen. Das ist dann immer noch so eine Sache. Aber gut, aber zumindest verstehe ich, was du das mit den Likes meinst, da bin ich da voll bei dir, das wird es auch mitbestimmen, aber ich würde da Zusatz geben, dann wird es aber enorm wichtig, auch da sämtliche Generationen abzuholen, also nicht immer alles so eben, da bist du ja auch bei mir, das nicht zu verteufeln, aber da wird der Dialog umso wichtiger. Damit ist ja eigentlich auch so, weil ich ursprünglich auch fragen wollte, ob Social Media nun Fluch oder vielleicht auch Erlöser zugleich ist, das haben wir ja quasi damit dann auch schon wieder...
Ja, tatsächlich beides.
Ja, ne? Also so. Damit kann man ja auch wirklich auch nur sagen, also um die weiteren Ansätze da zu haben, gibt es irgendwie noch so bestimmte Aspekte, die dir wichtig sind, gerade was das Buch angeht, um da zu wissen, auf was man sich irgendwo auch einlässt? Also, weil abschließend doch mal so von meiner Seite aus, desto mehr wir darüber reden, was so Konsum angeht und gerade im Kontext von Mode, befürchte ich manchmal, dass es vielleicht dann doch irgendwann wie in diesen utopischen Science-Fiction-Filmen aussieht, wo sie alle quasi gleich aussehen. Also, dass ein bisschen so unsere Mode irgendwann aussieht wie halt so die Auswahl an Trabanten auf den Straßen der DDR. Dass es nur eine Handvoll irgendwo halt gibt und eben, also, dass sich dieses systemrelevant denn irgendwann mal eventuell auf Mode übertragen würde. Das ist für mich ein bisschen so der Horror aus meiner Perspektive. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Vielleicht hat die Jugend ja später ein ganz anderes Verhältnis dazu. Weil ein bisschen Absurdes, da stimmst du mir zu, brauchen wir schon. Aber ist es, weil wir so erzogen sind? Oder weil der Mensch von Natur aus das auch wirklich braucht? Das Absurde. Ich sage ja. Aber vielleicht liege ich ja falsch.
Ich würde auf jeden Fall ja sagen. Also ich finde, also natürlich, also ich, wenn also mit jemandem, der dem Ganzen jetzt überhaupt, der jetzt gar nicht bereit ist, Mode auch einen kulturellen Wert beizumessen. Also Mode mit großem M, also wirklich im Sinne von Bewegung und Trend, mit dem kann ich eh nicht reden, weil der lebt eh auf einem anderen Planet als ich. Da muss man schon bereit sein, das auch anzuerkennen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist die Mode natürlich auch in den letzten Jahren zu Recht auch zum Großteil in den Fokus einer Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitsdebatte geraten. Und ich glaube, jeder, der jetzt in der Branche arbeitet, hat auch das den Wunsch, nicht mehr das Arschloch der Welt zu sein, sondern wieder stolz sein zu können auf das, was er da macht. Dazu müssen eben bestimmte Probleme gelöst werden, die Branche hat.
Und all das eben tatsächlich in deinem Buch Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Abschlussfrage, unsere Lieblingsfrage. Ich meine, du bist ja auch Trendanalyst, vielleicht kann man das ja auch kombinieren. Nämlich, was wünschst du dir denn nun persönlich? Also jetzt, was so den Werdegang der Gesellschaft in dem gerade erwähnten Thema, was wir hatten. Und deckt sich dieser Wunsch auch mit dem, was du als Trendanalyst denn auch schon so kommen siehst?
Das eine, also Trendanalyse, da geht es ja hauptsächlich um ästhetische Fragen das ist doch schon insgesamt unterstrich sehr oberflächlich. Da geht es um die Oberfläche, aber eben auf einem, also mit Tiefgang geht es da um die Oberfläche. Aber persönlich wünsche ich mir jetzt aktuell tatsächlich, dass dieses Lieferkettengesetz ein Erfolg wird und auch Schule macht und eben auch auf, das ist auch ein europäisches Lieferkettengesetz geben wird. Also wie gesagt, es geht immer. Also es geht,
kannst du uns gerade, Entschuldigung, das sollte dein Abschlusswort sein, aber weil wir in der Vergangenheit ja genau darüber gesprochen haben und ich das sehr interessant finde, dass bislang jeder wirklich davon auch so berührt ist, der mit Mode zu tun hat und das so anspricht. Deswegen muss ich da auch mal so nachfragen, wie ist der aktuelle Stand? Was kannst du da beobachten und bist du nur mit der Idee zufrieden oder auch jetzt schon mit den Weichen, die da jetzt gestellt worden sind und siehst du da Veränderungen, wenn ich das nochmal so als Zwischenfrage reinschieben darf?
Ja, es ist noch nicht gewonnen. Der Ansatz ist hat eine unfassbare Tragweite, das kann man gar nicht irgendwie hoch genug aufhängen. Wir haben einfach bisher vollkommen unkontrolliert sämtliche Waren hier ins Land gelassen und verkauft, egal unter welchen Bedingungen die hergestellt wurden. Mhm. Also egal ob dabei Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Abwässer ungefiltert ins Grundwasser geleitet, völlig egal, alles rein und in die Supermarktregale. Das ist so und immer mit dem, also und immer so weggeguckt, also mit zwei eigentlich Argumenten. Einerseits so dieses, ja, das, was kann man da machen, irgendwie andere Länder, andere Sitten, wenn das da bei denen irgendwie so ist, dann ist es so. Und das andere Argument war immer, ja, wir können das doch eh nicht kontrollieren, was da am anderen Ende. Das ist so merkwürdig, diese Argumentation. Das ist so, als ob man sagen würde, ja, wenn Wenn also Kinderpornografie aus einem Land kommt, wo das nicht verboten ist, dann kann man die ja hier ruhig verkaufen. Nee, das ist absurd, weil unser Rechtsverständnis ist entscheidend dafür, ob Produkte hier verkauft werden dürfen, sollte dafür entscheiden, darüber entscheiden, ob Produkte hier verkauft werden sollen, dürfen und nicht das Rechtsverständnis in dem Land, wo es hergestellt wird. Und insofern ist das ein enormer Durchbruch, dass man sich diese und ich finde auch, dass der, nochmal nachhaltiger Konsum, umweltverträglicher Konsum, da ist der Konsument auch in der Verantwortung, richtig sich zu verhalten, während dieser sozialverträgliche Konsum, das ist wirklich was eigentlich hauptsächlich auf politischer Ebene geregelt werden muss und was bisher nicht geregelt wurde, also null geregelt wurde und was jetzt erstmalig, wo jetzt erstmal in Anlauf genommen wird, das zu regeln. Und das ist wirklich ein epochaler Durchbruch, dass man überhaupt so einen Gesetzesentwurf an den Start gebracht hat. Jetzt geht es eben darum, das zu etablieren und eben also nicht nur national, sondern eben auch irgendwie auf europäischer Ebene und hoffentlich eben auch auf weltweit zu etablieren, dieses Denken.
Und das ist also, das gehört also zu den Sachen, die du dir persönlich jetzt auch wünschen würdest.
Ja,
und deckt sich das mit der oberflächlichen Trendanalyse dessen, wie halt so die Stimmung, also die Konsumstimmung auch ist und das Verhalten zu genau diesen Anliegen?
Ja, also schon, ja. Das ein bisschen wächst natürlich auch das Bewusstsein, das kollektive Bewusstsein dafür weniger, dafür aber besser zu kaufen. Und das prägt natürlich dann auch die einzelnen Produkte, die dann eben auch sowohl vom Design als auch von der Qualität etwas langlebiger werden. Also das ist schon ein Trend, wo sich eben die Ideologie und die Ästhetik dann auch berühren.
Danke ich dir vielmals für dieses Schlusswort an dieser Stelle. Karl, ich wünsche dir viel Erfolg. Gerne mal nach Corona auch da nochmal so eine Zusammenfassung dessen, wie das Buch ankam, wie die Diskussionen denn angeregt worden sind, was da für neue Erkenntnisse kommen. Das gerne mal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.
Ja, sehr gerne. Danke dir sehr.
Danke. Vielen Konsum Dank. Oder nicht Konsum, steht das noch zur Frage. War unser heutiges Thema, einfach wegen dem Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Karl Tillissen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on.